Unser Predigttext, den wir eigentlich gegen Ende der Predigt erst vollkommen hören werden, ist auf Seite 367 von den Bibeln in euren Händen, Esra 9 bis 10. Seite 367. Als IS die Stadt Mosul und umliegende Regionen vor 3 Jahren überrannte, waren, denke ich, viele von uns überrascht zu hören, dass es da auf der sogenannten Ninive-Ebene viele christliche Dörfer gibt oder gab. Denn sie wurden alle eingenommen, alle Christen wurden vertrieben und viele wurden hingerichtet. Jetzt können sie zurückkehren, aber zu Szenen von herzzerreißender Verwüstung, besonders in den christlichen Gotteshäusern. In den letzten Monaten haben wir Bilder gesehen, wie die Vertriebenen wieder Gottesdienst in den zerstörten Kirchen feiern. Mit einem kleinen Hauch Freude, aber viel Trauer gleichzeitig. Etwas ähnlich war es für Gottes Volk zur Zeit von Esra. Ihre Stadt samt Gotteshäusern, Jerusalem, wurde zerstört. Die Einwohner wurden vertrieben. Eigentlich nach einer Stadt nicht weit von Mosul, Babel. Nach mehreren Jahrzehnten durfte eine erste Welle zurückkehren. Dann etwa 70 Jahre später wurde eine zweite Gruppe zurückbeordert vom König, eine zweite Welle. Diese zweite Gruppe wurde von Esra geleitet. Und noch etwa 20 Jahre später folgte die dritte Welle unter Führung von Nehemia. Bei der ersten Welle merkt man am klarsten, wie sehr sie sich gefreut haben, Gottesdienst wieder im aufgebauten Tempel zu feiern oder zumindest teilweise wieder aufgebauten Tempel. Im 3.11 heißt es, sie stimmten einen Wechselgesang an und dankten dem Herrn und lobten ihn, dass er so gütig ist und dass seine Gnade ewiglich währt über Israel. Und das ganze Volk lobte den Herrn mit großem Freudengeschrei darüber, dass nun der Grund für das Haus des Herrn gelegt war. Aber gleichzeitig trauerten diejenigen, die den alten Tempel kannten. Aber viele der alten Priester und Leviten und Familienhäupter, die den früheren Tempel gesehen hatten, weinten laut, als der Grund für dieses Haus vor ihren Augen gelegt wurde. So wird es vielleicht nach einigen Jahren von jetzt für die Zurückgekehrten der Dörfer auf der Ninive-Ebene sein. Ähnlich wie der Gottesdienst, mit Freude feiern zu können, aber gleichzeitig tiefe Trauer. Sichtbar fehlte der Großteil des Glanzes des alten Tempels. Geistlich aber fehlte etwas noch Wichtigeres, noch Grundsätzlicheres, das Wort Gottes. Und so sorgte der Herr dafür, dass gerade Esra diese zweite Welle der Zurückkehrenden leitete. Denn Esra, hörten wir letzte Woche, hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht, das er aus dem Wort Gottes zu schöpfen konnte, zu lehren. Am Ende von Kapitel 8 kommen sie gut behütet in Jerusalem an. Und wir wissen nicht genau, wie viel Zeit dann zwischen Ende Kapitel 8 und Anfang Kapitel 9 verläuft. Was wir ohne Zweifel wissen, ist, dass es lauernde Gefahren gab. Von denen hören wir in den ersten vier Versen von 9. Als nun dies alles ausgerichtet war, traten die Obersten zu mir, sagt Esra, und sprachen, das Volk Israel und die Priester und Leviten haben sich nicht abgesondert gehalten von den Völkern der Länder bezüglich ihrer Gräuel, nämlich von den Kanaaniten, Hethiten, Pherezitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern. Denn sie haben von deren Töchtern Frauen für sich und ihre Söhne genommen. Und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Hand der Obersten und Vorsteher ist in dieser Missetat die erste gewesen. Als ich nun dies hörte, zerriss ich mein Hemd und mein Obergewand und raufte mir das Haupthaar und den Bart und saß bestürzt da. Und alle, die die Worte des Gottes Israel fürchteten, wegen der Übertretung derer, die aus der Wegführung gekommen waren, versammelten sich zu mir. Und ich saß bestürzt da bis zum Abendopfer. Wie findet ihr seine Reaktion? Ich tippe, die meisten finden sie etwas bis sehr übertrieben. Und wenn ihr später dazu hört, welche Lösung sie ausdachten, wird sich diese Meinung wahrscheinlich verhärten. Bevor wir aber das hören, sollen wir der Frage nachgehen, warum diese starke Reaktion? Was waren die lauernden Gefahren, die Esra und die Obersten erkannt haben? Esra ist, wie gesagt, als Lehrer des Wortes ausgerüstet und entsandt. Schauen wir also, was er damals aus Gottes Wort hätte erkennen können. Erstmals gibt es eine Gefahr für das Volk Gottes. Ich werde im Laufe dieser Predigt, mehrere Verse von anderen Büchern des Alten Testamentes vorlesen. Am besten würde ich sagen, ihr bleibt in Esra 9 bis 10 und hört einfach zu. Im ersten Fall könnt ihr die Augen weiter eigentlich auf Esra 4, 1 richten, weil da wird fast genau zitiert, was ich jetzt von 5. Mose 7, 1 bis 4 lesen werde. Wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, in das du kommen wirst, und es in Besitz zu nehmen, und wenn er vor dir viele Völker vertilgt, es kommt eine Liste von 7 Völkern, nur Ägypten von eurer Liste ist nicht dabei, die größer und stärker sind als du. Und wenn sie der Herr, dein Gott, vor dir dahin gibt, dass du sie schlägst, so sollst du unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen machen und ihnen keine Gnade erweisen. Und du sollst dich mit ihnen nicht verschwägern. Du sollst deine Töchter nicht ihren Söhnen geben, noch ihre Töchter für deine Söhne nehmen. Denn sie werden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Götzen dienen. Das ist ziemlich radikal. Aber Mose gibt nicht nur den Befehl, sondern auch die Begründung. Die lauernde Gefahr, die von diesen Völkern ausgeht, ist von fundamentaler Bedeutung. Besonders wenn man Worte vom vorherigen Kapitel im selben Buch in den Ohren hallen hat. 5. Mose 6, 4 bis 5, ganz bekannte Verse. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Es sollte die größte Liebesgeschichte der Menschengeschichte sein. Die Liebe zwischen Gott und seinem auserwählten Volk. Aber immer wieder wurde es einseitig. Der Herr blieb treu, sein Volk wurde untreu. Eigentlich war das der Auslöser für die Vertreibung ins Exil. Was könnte wichtiger sein als diese Beziehung? Was könnte schwerwiegender sein? Was könnte weitreichendere Folgen haben, als einen Zustand zu dulden, der diese Beziehung, diese Liebebeziehung mit Gott in Gefahr stellt? Und um dies vorzubeugen, hatte Gott am Anfang klare Anweisungen gegeben. Nochmal von Kapitel 7, du sollst nicht mit ihnen verschwägern. Er wollte sein Volk unbedingt vor dieser Gefahr schützen. Sie, die Israeliten, waren in einer besonderen Situation als Gottes Volk im verheißenen Land. So könnte man meinen, die Anweisungen waren für sie, besonders für sie, nicht allgemein gültig. Sie waren besondere Regeln für ein besonderes Volk, die in einer besonderen Gefahr waren. Für die Obersten zur Zeit von Esra war es klar, dass sie für ihre Situation galt. Und deswegen zitieren sie fast wortwörtlich aus diesem 5. Buch Mose. Das war die Gefahr für das Volk Gottes. Und dann gab es eine Gefahr für die Nationen. Dies ist ein bisschen mehr versteckt in unserem Predigttext. Hört mal Vers 2 nochmal zu, wo etwas komisch, etwas fast ein bisschen peinlich auf Deutsch ausgedrückt wird. Denn sie haben von deren Töchtern Frauen für sich und ihre Söhne genommen. Und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Hand der Obersten und Vorsteher ist in dieser Missetat die erste gewesen. Der heilige Same? Ich denke, das klingt auf Deutsch wie zu viel Information. Warum wird die Folge dieser Mischehen so beschrieben? Auch hier können wir uns Mose zuwenden. Und zwar seinem Bericht über einen Traum, die Jakob, Enkel von Abraham, erlebte. In 1. Mose 28, ich glaube, das ist ja auch auf der Präsentation. 1. Mose 28, 14. Hört er in diesem Traum. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde. Und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Natürlich sprechen wir heute vom Nachkommen, nicht vom Same in diesem Sinn. Aber klar ist, was Gottes Absicht hier ist. Hier ist der Grund, warum Gott die Nachkommenschaft Abrahams zu seinem Volk machte und es ewig auserwählte. Jede Generation des Volkes trug diese Absicht weiter. Laut dem Propheten Jesaja wurde diese Absicht Gottes nicht durch die Vertreibung ins Exil gelöscht oder geändert. Jesaja 6, 13. Aber wie die Terebinte und die Eiche beim Fällen doch noch ihren Wurzelnstock behalten, so bleibt, und er meint auch im Exil, ein heiliger Same als Wurzelstock. Jesaja diente einige Jahrhunderte vor der Zeit von Esra. Ein Prophet, der eher aus der Zeit Esras stammte, war Maleachi, eher eigentlich zum Nachfolger von Esra Nehemia. Hört mal, was er, Maleachi, zum Thema heiligem Samen zu sagen hatte. Ist ein bisschen kompliziert, aber es gibt einen Punkt, den ich dann herauspicken werde. Ihr fragt, warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du, und er meint die Israeliten, nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Und er hat sie nicht eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn? Und wonach soll das eine trachten oder wonach soll Gott trachten? Nach göttlichem Samen wieder. So hütet euch denn in eurem Geist und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Im Grunde scheint es so gewesen zu sein. In der Zeit von Malachi, ganz am Ende des Alten Testamentes, suchte Gott nach dem heiligen Samen, der in jede Generation weitergetragen wird, in dem alle Nationen gesegnet wurden. Und diese Absicht Gottes war in den Zeiten Malachis in Gefahr, weil, so scheint es, viele der Zurückgekehrten sich von ihren jüdischen Frauen scheiden ließen und neue Frauen, Töchter eines fremden Gottes, wie es heißt, zu sich nahmen. Das war 20 Jahre oder so später, aber es scheint, dass es hier in den Zeiten von Esra um ein ähnliches Praxis geht. Schaut mal die Mitte von 10, Vers 2 an. Schechaniah, der Sohn Jehiels von den Söhnen Elams, ergriff das Wort und sprach zu Esra: Wir haben unserem Gott die Treue gebrochen, dass wir fremde Frauen aus den Völkern des Landes heimgeführt haben. Diese Schlachterversion punktet sehr gut hier und bei dem Punkt über den heiligen Samen, weil sie so wortwörtlich übersetzt haben, so kann man Wichtigeres erkennen. Hier heißt es in anderen Übersetzungen, die haben fremde Frauen geheiratet. Aber das hebräische Wort ist nicht das übliche Wort für heiraten. Es ist eher ein Wort für erlauben zu wohnen oder heimführen. Und das Wort fremd hier, fremde Frauen, wird in den Sprüchen für Huren, für Prostituierten benutzt, hat diese Echo. Es kann also sein, dass diese Männer nicht nur Frauen aus anderen Völkern zu sich genommen haben, sondern sie auch gar nicht geheiratet haben. Sie leben in, was wir heute immer noch hoffentlich beschreiben würden, als wilde Ehe. Und machen nur vor, in einer Ehe zu sein. Und die sind Töchter von fremden Göttern. Und zurück zum heiligen Samen dann. Die Gefahr für die Nationen war, dass es zu einem Tag kommt, wo es keinen heiligen Nachkommen von Abraham mehr gibt, indem sie von Herrn gesegnet werden könnten. So fundamental wichtig war die Rolle Israels für Gottes Absicht für uns alle. Sie tragen diese Hoffnung in jede Generation weiter, dass ein Nachkommen Abraham irgendwann kommt, um die Nationen zu segnen. Und was bedeutet dies alles für uns? Wo stehen wir jetzt? Wir Christen glauben, dass dieser heilige Same inzwischen angekommen ist. Der Ururenkel Abrahams, der Segen für alle Nationen ist, heißt Jesus Christus. Durch seinen Tod am Kreuz, den wir bald beim Abendmahl gedenken werden, ist Versöhnung zwischen Gott und Menschen aus allen Nationen möglich geworden. So brauchen wir nicht dieselbe Angst wie Esras Zeitgenossen zu haben, dass der heilige Same so mit den Völkern vermischt wird, dass er ausgelöscht wird. Das Volk Israel hatte eine besondere Berufung, nämlich die Berufung, diesen heiligen Samen, Jesus Christus, irgendwann hervorzubringen. Diese Berufung haben wir, die aus anderen Nationen stammen, nicht. So könnte man hier meinen, ihre Berufung ist nicht allgemeingültig. Aber wir können zumindest besser verstehen, warum Esra so betroffen und niedergeschlagen war, warum er so scheinbar übertrieben reagiert hat, als er von diesen Mischehen gehört hat. Es lauerten große Gefahren und die hat er klar erkannt. Und eine Sache noch sollten wir berücksichtigen. Es scheint, dass diejenigen, die diese fremde Frauen heimgeführt haben, zu den Zurückgekommenen zählten, nicht von denen, die in Jerusalem geblieben waren. Also, sie gehörten zu denen, die so reichlich mit Gottes unermesslicher Gnade beschenkt waren. Esra drückt dies in seinem Bußgebet aus, 9,8. Nun aber ist uns für einen kleinen Augenblick, er meint im Grunde seine Generation der Zurückgekehrten, Gnade von dem Herrn, unserem Gott, zuteil geworden, indem er uns einen Überrest von den Kommenden übrig ließ und uns an seiner heiligen Stätte einen Zeltblock gab. Also er hat uns zurückgekommen und eine neue Basis geschaffen. Wie ich am Anfang gesagt habe, der Herr war in seiner Liebe zu seinem Volk immer treu. Das Volk war aber in seiner Liebe zu ihm weit weg von treu. Das wusste Esra durch die Bücher von Mose, die Tora. Er wusste es, aber es ist immerhin schockierend, wenn deine eigene Generation dasselbe Verhaltensmuster aufweist, auch nach einer so großen Ausgießen von Gnade. Ich denke, wir machen eine kurze Pause und wir machen die Fenster auf diese Seite des Gemeinhauses zu, wenn man die oben macht. Ich glaube, das ist ein bisschen ruhiger. Ich zumindest werde abgelenkt, ihr vielleicht nicht. Um diese lange Einleitung zusammenzufassen, gegen diesen Hintergrund sollten wir diese Geschichte hören und verstehen. Seine Reaktion wirkt übertrieben, seine Lösung wird radikal vorkommen. Wir sollten aber nicht vergessen, dass wir nicht das Volk Israel sind, wir leben nicht in ihrer besonderen Situation, noch haben wir ihre besondere Berufung. Auf der anderen Seite sind wir in zwei ähnlichen Weisen doch berufen. Wir sind berufen, Gottes Volk zu sein. Wir sind zur selben Treue und Liebe Gott gegenüber berufen. Denk mal an den Worten von Jesus. Im Markus-Evangelium zum Beispiel. Jesus antwortete ihm: Das erste Gebot unter allen ist, höre, o Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und in Johannes 15 heißt es, gleich wie der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Wir sind auch berufen, Gottes Volk zu sein, die ihn so liebt. Wie ich früher in Bezug auf Israel gesagt habe, was könnte uns wichtiger sein als diese Liebesbeziehung mit Gott? Was könnte schwerwiegender sein? Was könnte weitreichende Folgen haben, als einen Zustand zu dulden, der diese Beziehung in Gefahr stellt? Gott will auch uns, sein Volk heute, vor dieser Gefahr schützen. Wir sollten daher der Gefahr bewusst sein, die da lauert. Die Gefahr, dass wir uns Einflüsse aussetzen, die uns von Gott abwendig machen. Es mag eine gemischte Ehe sein, aber es gibt viele andere Gefahren, die eine ähnliche Auswirkung haben, die uns von Gott abwendig machen. Wie glaubwürdig ist es, wenn jemand sagt, ich liebe Gott vor allem, aber ich werde diesen Mann, diese Frau heiraten, der oder die Gott nicht so liebt wie ich? Ich denke, Ezra fände das nicht glaubwürdig. Wie Ezra habe ich auch allzu oft die Folgen gesehen für Menschen, die diesen Weg gegangen sind. Die Folgen sind nicht für den Christ, die sind für die Kinder. Es ist viel unwahrscheinlicher, dass Kinder von diesen gemischten Ehen eine Beziehung mit Gott eingehen und halten. Weil sie merken, oh Papa und Mama, die gehen nicht in die Gemeinde, dann höre ich auch auf. Es ist nicht glaubwürdig, für die Kinder zum Beispiel. Ich sollte vielleicht hinzufügen, wenn jemand schon in einer solchen Ehe ist, sich befindet, ist die Antwort nicht, sich scheiden zu lassen oder große Schamgefühle haben. Es sind andere Texte im Neuen Testament, die darüber Auskunft geben, wenn man sich befindet in einer gemischten Ehe. Ich spreche hier von Menschen, die diesen Schritt noch nicht gegangen sind. Wir sind berufen, Gottes Volk zu sein und als solches zu leben. Und wir mögen nicht berufen sein, den heiligen Samen hervorzubringen, aber wir sind doch berufen, die Botschaft des heiligen Samens, Jesus Christus, an die Nationen zu tragen. Jan hat uns letzte Woche daran erinnert, was Jesu am Ende von Matthäus Evangelium gesagt hat. Hier habe ich zu viele Markierungen. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, alle Nationen und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was könnte wichtiger sein, als den Segen des Evangeliums zu verbreiten? Und was könnte schwerwiegender sein, als diesen Auftrag zu erschweren oder zu verhindern oder mit ihm aufzuhören? Denk mal an die Auswirkung einer solchen gemischten Ehe. Wir würden natürlich keine Götzen bauen oder kaufen, wenn wir einen Nichtchristen heiraten würden. Wir würden nicht davor beugen, dafür sind wir zu kultiviert. Aber wir sollten nicht vergessen, dass es Götzen gibt, die nicht in Form einer Statur existieren, sondern im Kopf entstehen. Es gibt hier eine tragische Ironie. Wer sagt, ich werde diesen Mensch heiraten, egal was andere denken, oder was die Auswirkung ist für mein Glauben, der hat eigentlich seine Ehe oder ihre Ehe schon zu einem Götzen erhoben. Die Ehe ist dann mit diesem Person, ist die Ehe ein Götze geworden. Oder man hat zumindest angefangen, einen Götzen zu bauen, der mir wichtiger ist als Gott selbst. Die Auswirkung einer Mich-Ehe, wie es hier heißt, denk mal auch an die Aussage, die ungesprochene Aussage einer gemischten Ehe. Für den aufgeklärten, toleranten Menschen unserer westlichen Gesellschaft ist die Aussage bewundernswert. Du bist so tolerant. Und was kann wichtiger sein, als tolerant zu sein und jemand von einer anderen Religion oder keinen zu heiraten? Aber zum Beispiel für den gottesfürchtigen, treuen Muslim ist die Aussage etwas anders, wage ich zu behaupten. Du nimmst es nicht ernst mit deinem Jesus. Wie kannst du sagen, dass du ihn liebst mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Kraft, wenn du ein Fleisch wirst mit jemandem, der oder die diese Liebe nicht teilt? Das kann ich nicht nachvollziehen. Wer hätte in diesem Fall die bessere Einsicht, den aufgeklärten, modernen Menschen oder den Muslim? Wer hat die Aussage einer gemischten Ehe besser erkannt? Aber wir sollten dieses Stück Geschichte nicht nur aus der Ebene des Persönlichen, sondern auch auf einer gemeinsamen gesellschaftlichen Ebene betrachten. In diesem Jahr, in diesem Land und darüber hinaus denken wir an ein Stück Geschichte, das vor 500 Jahren stattgefunden hat. Was ist damals passiert? Grob gesagt, Gott hat sein Volk, die Christen, die Kirche, aus der Gefangenschaft eines falschen Evangeliums befreit und in die Freiheit eines Christenmenschen geführt. Das ist nicht so viel anders, als er für die Generation Ezra getan hat. Man könnte sagen, für unsere Gesellschaft gilt auch 9,8. Nun aber ist uns für einen kleinen Augenblick oder vielleicht einige Jahrhunderte Gnade von dem Herrn, unserem Gott, zuteil geworden. Was sind die Folgen auf der Ebene der Gesellschaft, die wir heute noch erleben, wegen der Reformation, wegen dieser Neuwiederentdeckung des Evangeliums des heiligen Samens? Ich gebe nur ein Beispiel. Wenn man von den Migranten und Flüchtlingen in unserer Welt liest, die ein besseres und sicheres Leben suchen, zu welchen Ländern wollen sie gelangen? Ist es nicht den Ländern, die am meisten vom Evangelium geprägt sind? Ich meine nicht, dass das in ihren Köpfen ist, aber ich meine auf einer grundsätzlichen, fundamentalen Ebene, könnte man sagen, die bevorzugten Länder sind Länder, die grundsätzlich vom Evangelium geprägt und geformt sind in der Geschichte. Ja, Deutschland. Die wollen alle herkommen, trotz der schwierigen Sprache, die sie dann lernen müssen. Oder Großbritannien, oder USA, oder Kanada, oder Australien, oder Neuseeland. Das sind alle Länder, die in der Vergangenheit vom Evangelium geprägt worden sind und deswegen offen sind für Menschen in Schwierigkeiten und so weiter. Das ist nur ein Beispiel. Und damit will ich sagen, denkt mal an die Gnade, die wir Christen in Deutschland, in anderen Ländern, von unseren Vorvätern im Glauben geerbt haben. Gnade, die heute gerade noch gilt und wirkt. Wie damals, aber weitreichender und für mehr als einen kleinen Augenblick. Wie gehen wir mit diesem Schatz um? Wie reagieren wir auf seine Gnade? Mit Dankbarkeit und Liebe und Hingabe? Oder wie diese, mit Undankbarkeit? Tolerierend etwas, was Gott gesagt hat, nicht zu tolerieren ist, weil es uns abwendig macht. Deswegen wäre eine wichtige Frage für uns, während wir endgültig die Geschichte hier hören, nicht nur über diese Frage der Mischehen zu denken, sondern die Frage zu stellen, wo will Jesus, dass ich die Tugend der Intoleranz einsetze und an den Tag lege? Wo laufe ich Gefahr, diese Tugend der Intoleranz zu vernachlässigen? Wir sollen nicht tolerieren irgendetwas, was zwischen uns und Gott kommt. Wir müssen nicht unbedingt in jedem Punkt mit dem Ansatz Esras übereinstimmen, was er hier tut, wie er die Situation löst. Aber mit seiner Absicht sollten wir schon identifizieren. Er will das Volk Gottes, die Gemeinde seiner Zeit, vor den lauernden Gefahren schützen, die er um es sieht. Gemischte Ehen sind nur ein Beispiel dafür. Immerhin eine echte Gefahr, auch für uns heute. Aber die sind nur ein Beispiel dafür, wo es solche lauernde Gefahren sind, wo wir abwendig werden könnten von unserer Liebe zu Gott. So wollen wir endlich hören, wie Esra weiter reagiert und gehandelt hat. Von Vers 4. Und alle, die die Worte des Gottes Israels fürchteten, wegen der Übertretung derer, die aus der Wegführung gekommen waren, versammelten sich zu mir. Und ich saß bestürzt da bis zum Abendopfer. Und um das Abendopfer stand ich auf von meiner Demütigung, bei der ich mein Hemd und mein Obergewand zerrissen hatte. Und ich fiel auf meine Knie und breitete meine Hände aus zu dem Herrn, meinem Gott. Und ich sprach: Mein Gott, ich schäme und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir, mein Gott. Denn unsere Missetaten sind über unsere Haupt gewachsen und unsere Schuld ist so groß, dass sie bis an den Himmel reicht. Seit den Tagen unserer Väter bis zu diesem Tag sind wir in großer Schuld. Und um unsere Missetaten willen sind wir, unsere Könige und unsere Priester, in die Hand der Könige der heidnischen Länder übergeben worden, dem Schwert der Gefangenschaft, dem Raub und der sichtbaren Schmach, wie es heute der Fall ist. Nun aber ist uns für einen kleinen Augenblick Gnade von dem Herrn, unserem Gott, zuteil geworden, indem er uns einen Überrest von den Kommenden übrig ließ und uns an seiner heiligen Stätte einen Zeltpflock gab, womit unser Gott unsere Augen erleuchtete und uns ein wenig aufleben ließ in unserer Knechtschaft. Denn Knechte sind wir. Doch hat uns unser Gott in unserer Knechtschaft nicht verlassen, sondern hat uns die Gunst der Könige von Persien zugewandt, dass sie uns ein Aufleben schenkten, um das Haus unseres Gottes aufzubauen und seine Trümmer wiederherzustellen, und dass sie uns seine Schutzmauer gaben in Juda und Jerusalem. Und nun, unser Gott, was sollen wir sagen nach alledem? Denn wir haben deine Gebote verlassen, die du uns durch deine Knechte, die Propheten, befohlen hast, indem du sprachst: Das Land, in das ihr kommt, um es einzunehmen, ist ein unreines Land, wegen der Unreinheit der Völker des Landes, wegen ihrer Gräuel und ihrer Verunreinigung, womit sie es von einem Ende bis zum anderen erfüllt haben. So sollt ihr nun eure Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben und ihre Töchter nicht für eure Söhne zur Frau nehmen. Und ihr sollt ewiglich nicht ihren Frieden und ihr Wohlergehen suchen, damit ihr erstarkt und das Gut des Landes esst und es auf ihre Kinder vererbt, auf ewige Zeiten. Und nach alledem, was über uns gekommen ist, wegen unserer bösen Taten und unserer großen Schuld, und doch hast du, weil du unser Gott bist, uns mehr verschont, als es unsere Missetaten verdienten, und hat uns so viele Entkommene geschenkt. Sollten wir da wiederum deine Gebote brechen und uns mit diesen Gräuelvölkern verschwägern? Würdest du nicht über uns zürnen bis zu unserer Vertilgung, sodass uns kein Überrest und keine Entkommenen mehr blieben? O Herr, du Gott Israels, du bist gerecht, denn wir sind übrig geblieben und entkommen, wie es heute der Fall ist. Siehe, wir sind vor deinem Angesicht in unseren Schulden, denn darum können wir nicht vor dir bestehen. Während nun Ezra so betete und sein Bekenntnis ablegte, weinend und hingestreckt vor dem Haus Gottes, versammelten sich zu ihm aus Israel eine sehr große Versammlung von Männern, Frauen und Kindern, denn das Volk weinte sehr. Und Schechanja, der Sohn Jechiels, von den Söhnen Elams, ergriff das Wort und sprach zu Ezra: Wir haben unserem Gott die Treue gebrochen, dass wir fremde Frauen aus den Völkern des Landes heimgeführt haben. Nun aber ist noch Hoffnung für Israel in dieser Sache. Lasst uns nun einen Bund schließen mit unserem Gott, dass wir alle Frauen und die von ihnen geboren sind, hinaustun nach dem Ratschluss des Herrn und derer, die das Gebot unseres Gottes fürchten. Und es soll nach dem Gesetz gehandelt werden. Steh auf, denn du musst handeln in dieser Sache. Wir wollen dir beistehen. Führe es mutig aus. Da stand Ezra auf und er nahm einen Eid von den Obersten der Priester, der Leviten und ganz Israels, dass sie nach diesem Wort handeln wollten. Und sie schworen. Und wie sie dann weiter gehandelt haben, könnt ihr im Rest des Kapitels lesen. Ich lese nur Vers 11. So legt nun dem Herrn, dem Gott eurer Väter, ein Bekenntnis ab und tut, was ihm wohlgefällig ist, und sondert euch ab von den Völkern des Landes und von den fremden Frauen. Da antwortete die ganze Gemeinde und sprach mit lauter Stimme: Es soll geschehen, wie du uns gesagt hast.